Willkommen, liebe Zuhörer, zur Naturheilpraxis mit unserem Spezialisten für Naturheilkunde und ganzheitliche Medizin, dem Heilpraktiker Andreas Groß. Mein Name ist Sabine Böhler. Wir sprechen jetzt in der Naturheilpraxis über den Tennisarm und den Golferellenbogen. Und wir fragen, sind das die neuen Berufskrankheiten? Herr Groß, grüße Gott, vielen Dank, dass Sie auch heute wieder hier bei uns zu Gast sind.
Grüß Gott, Frau Böhler, und grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Herr Groß, wir wollen ja heute über den Tennisarm und den Golferellenbogen sprechen. Aber wer spielt schon Tennis oder Golf in so einem Ausmaß, dass dadurch Krankheiten entstehen? Doch wer schon mal einen Tennisarm oder einen Golferellenbogen hatte, der weiß, dass es ganz schön schmerzhaft ist und nicht unbedingt vom Golf- oder Tennisspielen kommt, weil er nämlich kein Golf bzw. Tennis spielt. Also worum geht es uns denn heute, Herr Groß?
Ja, die Begriffe Tennisarm, Golferellenbogen, das sind natürlich Synonyme, das sind Allgemeinbezeichnungen, die im Volksmund so entstanden sind. Dahinter steckt natürlich noch viel mehr. Es ist ein hochkomplexes Krankheitsbild. Dazu gehören nicht nur die Schmerzen im Bereich des Ellenbogens, sondern häufig auch schon Probleme im Bereich der Schultermuskulatur, auch der Nacken, also der Halswirbelsäule und der Nackenmuskulatur. Und es ist ein sehr weit verbreitetes Krankheitsbild mittlerweile geworden. Natürlich auch, das wissen sicher viele Hörerinnen und Hörer, auch durch die ja immer mehr zunehmenden Arbeitsabläufe am Schreibtisch und am Computer. Das ist zum Beispiel ein Faktor, eine Ursache bei der Begünstigung oder bei der Entstehung von solchen Krankheitsbildern. Und diese Beschwerden im Bereich des Ellenbogens sind, wie gesagt, sehr hochkomplex in der Entstehung, aber auch in der Behandlung, also in der Therapie. Und Sie können aber auch die Beschwerden vom hochakuten Zustand spontan ausheilen. Hin und wieder liest oder hört man das. Ich kann mich selber an einen Herrn erinnern, der nach einem Urlaub, bei dem er sehr viel geschwommen ist im Meer, seine Schmerzen komplett verloren hat, die vorher sehr heftig waren. Also so, dass er am Abend in der Nacht nicht auf seiner Schulter und auf dem Ellenbogen liegen konnte. Und wie gesagt, spontan sind die Schmerzen verbunden. Sowas gibt es genauso wie eben diese, wie man so sagt, fast therapieresistenten Fälle. Mhm. Wobei Therapieresistenz in dem Fall darf es nicht geben, denn man soll immer wieder nach neuen Wegen suchen und dann wird man auch Möglichkeiten finden, um Beschwerden zu lindern. Aber es gibt auch immer wieder diese Fälle, die sehr hartnäckig sind und oft einen chronischen Verlauf nehmen.
Und all die Betroffenen, die werden jetzt mit Sicherheit sagen, jawohl, das kenne ich, ob jetzt nun Golfer, Ellenbogen oder Tennisarm oder Schulterarmsyndrom oder was auch immer. Der Schmerz, der kann schon ganz schön gemein und fies sein und bis in den tiefsten Winkel unseres Organismus gehen. Herr Groß, woher kommen denn diese auch extrem starken Schmerzen und dieser Dauerschmerz? Was tut da eigentlich weh?
Das ist ein sehr komplexes Geschehen. Wie Sie schon richtig sagten, dieser Schmerz kann sehr tief gehen. Er kann die Lebensqualität in einem hohen Maße beeinträchtigen und das erfordert dann in allererster Linie mal eine genaue Differenzierung der eventuellen Ursachen, damit man auch weiß, wie die Behandlung erfolgen soll. Es gibt diese traditionellen Behandlungen, wo bestimmte Kortikoide, das heißt also Cortisonpräparate, da injiziert werden, also gespritzt werden. Davon ist im Allgemeinen immer abzuraten. Also es geht nicht in allererster Linie um Schmerzunterdrückung. Sicher, der Schmerz soll reduziert werden, auch mit naturheilkundlichen Methoden. Aber in allererster Linie geht es darum, um die Wiederherstellung einer gesunden Bewegungsfunktion, einer reduzierten Schmerzfunktion. Und das erfordert diese genaue Differenzierung. Wenn man dann diese Beschwerden diagnostisch erfasst hat, ja, erfordert es eben diese genaue Differenzierung. Häufig entsteht eben dieses Beschwerdebild durch Überlastungen. Das können einmalige Überlastungen sein, zum Beispiel, dass man eine, wie mir vor kurzem jemand erzählte, eine Schrankwand aufgebaut hat und dort sehr viel schrauben und montieren musste und diese sehr monotonen, einfachen Bewegungen führten halt dann dazu, dass es eben zu diesem starken Überlastungssyndrom gekommen ist. Und so gibt es viele Bewegungsabläufe, die eben als Ursache angesehen werden können. Allerdings ist es sicher zu einfach gedacht, wenn man sagt, einmalige Überforderung löst dieses Krankheitsbild aus. Denn es gibt sehr viele sogenannte pathogenetische Faktoren, die da eine Rolle spielen. Man sollte bei solchen Erscheinungen, bei solchen Krankheitsbildern nicht nur auf der, wie man sagt, orthopädischen Ebene arbeiten, sondern man sollte auch in den Bereich des Stoffwechsels hineinschauen. Denn es gibt gewisse Stoffwechsel-Grunderkrankungen oder Grundstörungen, die die Entstehung von diesen Schmerzerkrankungen begünstigen.
Da sind wir jetzt schon gleich auch dabei, dass die Ursachen nicht immer nur eine Überbelastung sind, sondern auch in ganz anderen Krankheitsgebieten, wie zum Beispiel Stoffwechselstörung oder auch im rheumatischen Formenkreis bei rheumatischen Erkrankungen sein können.
Ja, das ist richtig, Frau Böhler. Also gerade Menschen, die die sogenannte Harnsäurediathese haben, das heißt die Neigung, generell einen erhöhten Harnsäurespiegel aufzuweisen, beziehungsweise auch diese Übersäuerungstendenz sehr hoch ist vom Gewebe, die tendieren natürlich dann auch zu einer erhöhten Schmerzbereitschaft und gerade dann bei diesen einzelnen Überlastungen oder bei über einen längeren Zeitraum sich abspielenden Belastungen entstehen Schmerzerkrankungen aufgrund dieser Stoffwechsellage sehr häufig. Selbst Organsysteme können dort eine Rolle spielen, also Bereiche vom rechten Ellenbogen, wenn es nicht unbedingt darauf zurückzuführen ist, auf eine Überlastung, kann im Zusammenhang mit dem Leber-Galle-System gesehen werden. Der linke Ellenbogen zeigt sich ganz gern auch bei Störungen im Bereich des Magens oder der Bauchspeicheldrüse. Und man sollte diese Organbereiche im ganzheitlichen, naturheilkundlichen Sinn mit einbauen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Präparate gibt oder auch Injektionen an diese Punkte setzt, sollte man durchaus auch Leber-Galle- oder Magenmittel mit injizieren, also mit Spritzen, um eben diese Organsysteme, die eventuell dann gestört sind, mit zu regulieren. Und das hat immer einen positiven Einfluss auf die Regenerationsfähigkeit und auch auf die Reduzierung der schmerzhaften Zustände.
Bevor wir jetzt darüber sprechen, auch wie überhaupt die Diagnose gestellt wird, nochmal die Frage, was passiert denn eigentlich bei Nichtbehandlung oder bei Fehlbehandlung? Weil manchmal, wissen Sie, auch gerade Mütter oder auch Väter klagen ja auch über ein Schulter-Arm-Syndrom, wenn sie ihre Kinder oft tragen müssen oder viele sitzen tagelang, jeden Tag, Stunden am Computer, am besten abends privat auch noch, um die Mails zu checken. Aber man kann das manchmal, man kommt nicht aus, Herr Groß. Aber was passiert, wenn es nicht behandelt wird?
Ja, das sind eben diese schon, wie Sie das richtig formuliert haben, diese eher chronischen Überlastungen, eben das Kind auf einer Seite tragen, das führt häufig zu Verspannungen im muskulären Bereich. Das spielt eine ganz große Rolle bei der Entstehung auch dieser Schmerzzustände am Ellenbogen. Auch eben diese schon erwähnte Arbeit am Computer, da ganz speziell das Arbeiten mit der Maus. Also es gibt ja diesen Banalbegriff Mausarm, der auf diese Bewegungsabläufe zurückzuführen ist, also das Scrollrad oder eben diese linke Maustaste führt sehr häufig, man kann das selbst mal probieren, indem man eben die Maus bedient und dann mit der Hand am Ellenbogen mal sich berührt und dann wird man merken, dass die Bewegung des Zeigefingers sich also bis zum Ellenbogen spüren lässt und da sieht man eben auch den Verlauf der Muskulatur. Und wenn eben diese Krankheitsbilder, also diese Schmerzsymptome sich dann so manifestiert haben, dass sie vielleicht schon auch akut sind, dann sollte man vielleicht nicht sofort zum Arzt oder zum Physiotherapeuten oder auch zum Heilpraktiker gehen. Man sollte versuchen, selber sich zu entlasten oder vielleicht dieses ein oder andere Präparat, was man sich vielleicht empfehlen lassen konnte, mal selber anwenden. Aber man sollte sehr genau hinschauen, wenn nämlich diese Beschwerden sich nicht auffällig verbessern, dann muss man einen Experten zu Rat ziehen, denn aus diesen Beschwerden können hochakute, chronische Zustände werden, sodass eben bestimmte Bewegungsabläufe, das kann das Schieben vom Kinderwagen sein, hat mir vor einiger Zeit eine Mutter erzählt, die da erhebliche Schmerzen hatte. Das können andere Beschwerden sein, das Zugreifen, das Fassen von Gegenständen. Und da ist schon auf jeden Fall eine Therapie angezeigt, denn vom Nichtstun geht da nichts in eine gute Richtung, sondern unterstützend muss da therapeutisch gearbeitet werden, aber nicht in allererster Linie auf die Unterdrückung des Schmerzes, zum Beispiel mit einem Diclofenac-Präparat oder einem Corticoid-Präparat, sondern mit einer ganzheitlichen Diagnostik und dann eben Therapie. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Zielsetzung ist natürlich Herstellung der Beweglichkeit, Reduzierung der Schmerzen, aber in allererster Linie die Regeneration dieser geschädigten Gewebestrukturen.
Mhm. Naturheilpraxis hier bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuhörer. Danke, Andreas Groß, bis hierher. Wir haben unseren Spezialisten für naturheilkundliche und ganzheitliche Medizin heute wieder eingeladen. Für Sie, liebe Zuhörer, den Heilpraktiker Andreas Groß aus Taufkirchen bei München. Wir sprechen über den Tennisarm und den Golferellenbogen als neue Berufskrankheiten. Wer schon mal einen Tennisarm oder Golferellenbogen hatte, der weiß, dass es auf Überbelastung beruht. Also man muss nicht unbedingt Tennis- oder Golfspieler sein, um eine schmerzhafte Entzündung der Sehnen am Arm zu bekommen. Auslöser können einseitige Dauerbelastungen sein. Herr Groß, warum ist denn eine Differenzierung des Schmerzes so wichtig und wie gehen Sie vor, um den Schmerz zu lokalisieren?
Die Differenzierung ist deswegen notwendig, weil man als Behandler erst einmal genau erkennen sollte, wo die wirkliche Ursache liegt. Es gibt sehr häufig Beschwerden, zum Beispiel im Bereich des Ellenbogens oder weiter nach unten im Bereich der Handgelenke, auch dort Richtung Karpaltunnelsyndrom. Es gibt immer wieder Schmerzen, die man in diesem lokalen Bereich behandelt und man stellt dann
Karpaltunnelsyndrom vielleicht noch mal kurz erklären. Der Begriff ist nicht jedem geläufig.
Ja, Karpaltunnelsyndrom ist eben eine Erkrankung, vereinfacht gesagt, im Bereich der Sehnscheide des Handgelenkes. Dort kommt es halt auch zur Veränderung dieser Gewebestruktur, so dass die Sehne durch diese Sehnenscheide nicht richtig hindurchgleiten kann und das bildet dann eben Schmerzen und es bildet Bewegungseinschränkungen. Im Allgemeinen wird dann schnell operiert, oft erfolgreich, aber eben nicht in jedem Fall. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen kommen, die sagen, es ist schlimmer als vorher. Also man sollte die Operation immer als letztes Mittel nehmen. Wie heißt es immer? Am Anfang ist das Wort, dann die Pflanze und ganz zum Schluss das Messer. Also eine Operation ist in vielen Fällen sicher hilfreich, aber als allerletztes Mittel.
Genau, geht's jetzt weiter mit der Differenzierung des Schmerzes und der Schmerzursache, weil das haben Sie gesagt, das ist ganz wichtig, auf Ursachenforschung zu gehen.
Ja, diese Differenzierung ist deswegen von größter Wichtigkeit, weil der Ursprung muss gefunden werden. Sehr häufig eben gibt es diese Schmerzen im Bereich des Ellenbogens und die Ursache liegt wo ganz anders. Das kann zum Beispiel sein, dass eine Störung im Bereich der Halswirbelsäule vorliegt, denn Störungen im Bereich der Halswirbelsäule, also da gibt es ja diese 7 Halswirbel, haben sehr häufig eine Auswirkung über den sogenannten Plexus brachialis, das ist ein Nervengeflecht, was eben im Bereich der Halswirbelsäule herauszieht durch den Schulterbereich bis in die Fingerspitzen hinein und man findet doch bei der genauen Untersuchung häufig eben auch diese Störung im Bereich der Wirbelsäule. Dort kommt es dann zu Nervenkompressionen. Man findet auch muskuläre Verkürzungen, sodass es Bewegungseinschränkungen geben kann, muskulär. Es gibt aber auch Bewegungseinschränkungen durch Wirbelfehlstellungen. Und diese Irritation im Bereich der Halswirbelsäule kann Schmerzen im Bereich des Ellenbogens hervorrufen mit diesen Kribbeln in den Fingern oder dieses pelzige Gefühl, das können direkte, ja, man sagt, Kompressionen auf die Nerven sein, aber sehr oft bestätigt sich dann, dass die Halswirbelsäule mit beteiligt ist. Das bedeutet, bei der Behandlung der sogenannten Epikondylen bzw. Epikondylitis lateralis medialis gibt es da, Tennis- und Golfer-Ellenbogen, ist es also therapeutisch äußerst wichtig und oft notwendig, die Halswirbelsäule mitzubehandeln. Das ist ein Bereich, ebenso gut wie schon mal erwähnt, der Stoffwechsel sollte immer mitbehandelt werden, also nie rein lokal schmerzunterdrückend arbeiten, sondern Stoffwechsel mitgeben. Sehr hilfreich sind da Präparate und therapeutische Interventionen, um die Nieren zu aktivieren, denn die Nieren sind wichtig zum Ausscheiden der Säuren.
Und das sollte immer gemacht werden, auch wenn ich weiß, ich habe eine einseitige Belastung und auch wenn ich vielleicht die Belastung abstellen könnte und auch sollte.
Ja, das sollte immer mitgemacht werden, denn die Behandlung nur an einer Stelle, selbst wenn es eine einmalige Überlastung ist, hat einen besseren Behandlungserfolg, wenn man komplementär arbeitet, das heißt, wenn man verschiedene andere Bereiche mit einbezieht Und aufgrund der Grundkonstitution des Menschen, es gibt ja die Unterschiede zwischen dem braunen Auge und dem blauen Auge und die Mischkonstitution, allein aus dieser Konstitutionstherapie heraus kann man schon den Erfolg, den Behandlungserfolg begünstigen. Wenn es jetzt zu einer einmaligen Überlastung gekommen ist, zum Beispiel beim Holzhacken oder bei den erwähnten Schraubarbeiten beim Aufbau einer Schrankwand, dann ist es durchaus so, dass diese Schmerzen auch von allein wieder weggehen können. Wenn es allerdings dann zu ja immer wieder neuen Belastungen kommt, zusätzlich Arbeiten am PC, kann es also sein, dass diese Schmerzen nicht mehr weggehen. Und das erfordert dann das therapeutische Eingreifen, aber unter Beachtung immer der wirklichen Ursachenforschung. Man sagt ja, der Schmerz ist immer wie ein Wegweiser, er führt uns zu diesen Ursachen. Aber nicht jeder Ellenbogenschmerz hat seinen Ursprung auch am Ellenbogen.
Bevor wir jetzt noch ausführlicher auch darüber sprechen, ob die Auslöser vielleicht auch in meinem Leben sein können, in meiner Psyche, in meiner Seele. Nochmal die Frage, welche Rolle spielen denn bei der Findung der Schmerzursache bildgebende Verfahren oder auch Blutabnahmen, Laborergebnisse?
Also die Laborergebnisse sind schon mal wichtig, um zu schauen, ob es eventuelle rheumatoide Tendenzen gibt, sogenannte Rheumafaktoren. Es gibt verschiedene Krankheitsbilder, die mit Schmerzen im Bereich der Gelenke anfangen. Meistens auch, wenn es dann generalisiert auftaucht, nicht nur an einer Seite, sondern auf beiden Seiten, dann weiß man, dass eventuell im Stoffwechsel Begünstigungen vorhanden sind, die solche Schmerzerkrankungen, man spricht dann auch von Tendinosen, also Erkrankungen im Bereich der Sehnen, Knochen, Ansätze vorhanden sind. Ebenso diese bildgebenden Verfahren, die Sie erwähnten, sind natürlich wichtig. Röntgenbilder im Allgemeinen bringen nur einen Nutzen, wenn es um die Darstellung von bestimmten Kalzifizierungen geht, wo also Kalziumstrukturen an diese gereizten Bereiche sich angelagert haben, dann findet man schon Hinweise. Ansonsten sind die anderen bildgebenden Verfahren, also wie MRT und auch eben computertomografische Aufnahmen, sicher schon ein guter Hinweis. Allerdings sagt das eben noch nichts aus, wie der therapeutische Erfolg ist. Denn in der Praxis macht man die Erfahrung, dass ja die Patienten genau deswegen dann kommen, mit ihren Ergebnissen, mit ihren computertomografischen Bildern und diesen ganzen bildgebenden Dokumentationen, einschließlich der Berichte aus dem Bereich der Orthopädie. Die Therapie, die sie oft bekommen haben, war eben dann Corticoid-Therapie oder Voltaren äußerlich, Diclofenac gespritzt.
Also schmerzlindernde
Mittel. Mhm. Es gibt sicher dann diesen schnellen Behandlungserfolg, der aber oft nicht lange anhält. Und genau das ist ja dieses Klientel. Das sind ja die Menschen, die dann eben den Heilpraktiker aufsuchen und sich dann auf eine andere Methode behandeln lassen. Und ja, dadurch, dass man diese Krankheitsbilder als komplementären Bereich betrachtet, ist die Zusammenarbeit, das muss man an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnen, sehr wichtig. Also Zusammenarbeit zum Beispiel mit Orthopäden, auch mit gut ausgebildeten Physiotherapeuten, die leisten ja auch immer hervorragende Arbeit. Man muss natürlich bei der Suche nach den Behandlern immer genau schauen, dass man in gute Hände kommt. Allerdings das Zusammenspiel, das ist eben das Entscheidende.
Und eine gute Schmerztherapie ist ja auch wichtig, damit eine Entspannung der Verkrampfung stattfinden kann und damit dann auch manuelle Therapie überhaupt auch greifen kann. Aber jetzt möchte ich gerne nochmal auf psychosomatische Ursachen zu sprechen kommen, denn Ihnen ist es wichtig, Herr Groß, als Heilpraktiker und auch als Naturheilkundler und jemand, dem die ganzheitliche Medizin, also der gesamte Mensch als Körper, Seele, Geist, Wesen wichtig ist, auch auf Bereiche des Lebens zu schauen. Was können da also so psychosomatische Aspekte sein, die einhergehen dann und bei mir ein Tennisarm, ein Golferellenbogen oder auch andere Schmerzen in der Halswirbelsäule und in der Rückenmuskulatur auslösen?
Ja, diese psychosomatische Betrachtung von Krankheitsentstehungen, auch von Symptomen, sind natürlich von großer Wichtigkeit. Wenn man nur auf einer Ebene arbeitet, kann man sicher in vielen Fällen auch erfolgreich sein. Aber es erfordert hin und wieder mal einen Einblick in tiefere Strukturen der Persönlichkeit. Es geht ja nicht um die Behandlung von Krankheiten, sondern es geht immer um die Behandlung eines kranken Menschen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, der Mensch ist eine Einheit von Körper, Geist und Seele, wie man so sagt. Nichts ist getrennt. Alle Dinge, alle Reaktionen, alle Informationen, die auf einer Ebene wahrgenommen werden, kann man könnte fast sagen, in Lichtgeschwindigkeit auf allen anderen Ebenen auch finden. Es erfordert Zeit, es erfordert auch eine Vertrauensbasis, ehe ein Mensch sich gegenüber seinem Behandler auch öffnen kann. Das ist verständlich, aber man sollte es nicht außer Acht lassen, gerade bei chronischen Erkrankungen oder bei Erkrankungen, wo die Ursache sich nicht klar differenzieren lässt, dass durchaus seelische oder psychische Faktoren dahinter stehen können. Diese Einheit, ich sehe es in meiner Praxis immer ganz gern als eine Spiegelung der Dreifaltigkeit dieses heiligen Mysteriums. Und der Körper zeigt sich oft im, wie man sagt, Prinzip Christi, das Eingeborensein, das Einverleibtsein, genau wie Christus einen Körper hatte, so hat jeder Mensch eben seinen Körper, und die darin eingebundene Seele ist eben eng damit verbunden und genauso eben auch das geistige Prinzip. Und dieses Mysterium der Dreifaltigkeit, was der Mensch in sich trägt, ist auf allen Ebenen verbunden und so reagiert jede Ebene. Und es kann eben sein, dass eine seelische, zum Beispiel lang bestehender emotionaler Konflikt, der nicht gelöst werden konnte, oder auch sehr plötzliche Konflikte wie Traumata, also Schocksituationen, dass die auf der körperlichen Ebene sich primär erst einmal symptomatisieren. Das bedeutet, dass dieser geistige, seelische, psychosomatische Aspekt gar nicht bewusst ist und dass es dann auf der körperlichen Ebene Symptome gibt, die dann natürlich nicht einfach nur unterdrückt werden oder unterdrückt werden sollten, sondern man sollte es ernst nehmen und sollte diese Ebene auch mit betrachten und eventuell mit behandeln. Und nicht selten kommt es dann zur Veränderung oder ganz zum Verschwinden dieser Symptome auf der körperlichen Ebene. Und man weiß aus dem Bereich der Bioenergetik zum Beispiel, dass ein Mensch, der emotional unter Spannung steht, dass er diese Spannung auch auf der körperlichen Ebene wahrnimmt. Das bedeutet, dass jeder Konflikt, jeder Inhalt auch ein dazugehöriges Areal hat von, sag ich mal, muskulären Grundstrukturen. Und ein gutes Beispiel ist eben diese Aggression, die zu diesen Verspannungen führt, ist auch die Angst, die zur Verspannung führt, Erwartungsspannung, und der Stoffwechsel in bestimmten muskulären Bereichen wird dann verändert, eben durch vegetative, also durch nervliche Steuerungen kommt es zur Erschlaffung oder sehr häufig dann durch den Sympathikus, sagt man, also durch diesen aktiven Stressreiz, durch diesen Nerv zu erhöhter Anspannung. Und Menschen, die unter dieser erhöhten Anspannung stehen, haben generell auch immer muskuläre Verspannungen. Das führt dann auf Dauer zu Verkürzungen und genau an den Sehnenansätzen, dort wo der Muskel in die Sehne übergeht und am Muskel ansetzt, zeigen sich sehr häufig dann eben Schmerzerkrankungen, die sehr, sehr stark und sehr ausgeprägt sein können. Sie können aber auch nur in einzelnen bestimmten Bereichen aufgefunden werden. Wenn man, das kenne ich aus der Ausbildung, diese systemische, familientherapeutische Ausbildung hat das oft gezeigt. Wir haben da über Skulpturen gearbeitet. Das heißt, man konnte bestimmte Emotionen versuchen, in Form einer menschlichen Skulptur darzustellen, so wie ein Bildhauer eine Plastik darstellt. Und Sie können sich das selber vorstellen, wenn man so jemand sagt, versuchen wir mal eine Plastik, eine Skulptur darzustellen, die eine sehr starke Wut interpretieren oder eben im Äußeren zeigen soll, dann zeigt sich in fast allen Fällen dieser gespannte Arm, diese geballte Faust, eventuell auch ein wenig in die Knie gehen. Es kommt einfach in den allermeisten Fällen zur Darstellung dieser stark angespannten Muskulatur. Und genau das, was in dem Moment als Skulptur gezeigt wird, findet auch im Stillen dann immer wieder statt. Das heißt, Stress, Anspannung, Belastung auf psychischer Ebene lässt sich vom Körper nicht trennen. Das führt eben dann häufig zu diesen Symptomen. Ein gutes Beispiel, was man häufig in der heutigen Arbeitswelt findet, vielleicht noch zu Ihrem Verständnis, ist dieses, ich nenne es immer Angst im Nackensyndrom. Gerade wenn existenzielle Ängste sind, Befürchtungen um den Arbeitsplatz, um die Existenz der Familie, auch eben dieses ich kann nicht genügen, eventuell Konkurrenzkonflikte am Arbeitsplatz, diese Revierkonflikte, die greifen sehr tief auf die psychische Ebene ein. Die sind im Stammhirn des Menschen verankert. Da geht es im Grunde genommen um Sippe, da geht es um Menschen, da geht es um Weibchen, da geht es um Revier, um ganz einfache Strukturen. Und kommt es innerhalb dieser Ebenen zu Konflikten, zeigt sich das unweigerlich auch auf der körperlichen Ebene, auch Selbstwerteinbrüche und Zweifel an der Leistungsfähigkeit führt auf Dauer zu diesen Verspannungen. Dann kommen die Menschen in die Praxis und man spürt es. Es ist eine Art Schutzpanzer schon entstanden. Der Mensch schützt sich vor diesen energetischen, auch vor diesen mentalen, geistigen Angriffen. Und der erste Schutzmechanismus ist eben dann das Anspannen der Muskulatur.
Und etwas Typisches, was man auch manchmal schon bei jungen Menschen erleben kann, das ist, dass wir so die Schultern nach vorne ziehen, weil es gibt auch eine geborgene Haltung. Wir sind in uns geborgen, was vielleicht ein Zeichen dafür auch sein kann, dass wir uns nicht vielleicht so zeigen möchten. Also wir sprechen jetzt gerade über die Ursachen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Tennisarm und Golferellenbogen, also schmerzhaften Erkrankungen an den Sehnen oder auch über Rückenschmerzen, Halsmuskelverspannungen und deren Ursache und dass die vielleicht auch in unserem Leben liegen können, so wie wir auch mit Konfliktsituationen umgehen oder wie wir vielleicht auch gelernt haben. Es gibt ja so einen sehr weisen Spruch, der Klügere gibt nach, aber wenn wir vielleicht zu oft nachgeben und müssten vielleicht auch mal Stellung beziehen zu irgendetwas, kann es auch dazu kommen, dass wir unseren Rücken hohl machen. Das ist ja auch so ein Sprichwort, der macht wieder einen hohlen Rücken, dass es etwas auch damit zu tun hat, wie wir uns in Konflikten verhalten. Herr Groß, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie die Diagnose gestellt wird. Wir haben darüber gesprochen, was vielleicht auch Ursachen sein können, die sich auf unser Leben beziehen. Aber jetzt die allergrößte Frage ist, wie geht man jetzt therapeutisch vor? Wie versuche ich jetzt, meine Schmerzen, meinen Tennisarm, meinen Golferellenbogen in den Griff zu bekommen?
Die Ursache, wenn die gefunden ist, sollte man also nicht einfach unterdrücken. Denn es kommt im Bereich dieser Schmerzzentren sehr häufig zu sogenannten Tendinosen, zu stofflichen, geweblichen Veränderungen. Und diese Tendinosen, auch wenn sie dann in entzündliche Bereiche gehen, zum Beispiel, wie wir heute das auch besprechen, im Bereich des Ellenbogens, an den Ansätzen der Muskulatur, der Unterarmmuskulatur unter anderem, das ist etwas, was man nicht einfach so schnell wegtherapieren kann, denn es gibt dort einen Nachteil. In diesen Bereichen werden nicht so viel Blutgefäße, manchmal nur sehr wenige oder gar keine, eingebaut, wie zum Beispiel einer Muskulatur. Der Muskel wird viel schneller besaftet, wie man sagt, also kommt viel schneller an Nährstoffe ran und kann demzufolge auch geschädigte Zellsubstanz, auch Entzündungsfaktoren, wieder abgeben. Und diese Sehnenknochenansätze sind sehr unterversorgt, kann man sagen. Und wenn es in diesen Bereichen dann zu Tendinosen, also zu Gewebsveränderungen kommt, sollte man schauen, dass man diesen Schmerzpunkt, der kann manchmal so klein sein wie ein Reiskorn, wie eine Erbse, dieser entzündliche gereizte Bereich, dass man den so optimal als möglich auch differenziert, um dort zum Beispiel, das ist eine Methode im Bereich der Neuraltherapie, ein gezieltes Präparat zu unterspritzen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit einem Milchsäurepräparat, mit dem Lactoporum oder man kann mit einem Prokain, einem sogenannten Neuraltherapeutikum, gezielt diesen Bereich umfluten, abspritzen. Es gibt noch einige andere sehr bewährte Komplexmittel. Das ist eine direkte Möglichkeit. Die nächste, der nächste therapeutische Ansatz sollte auf jeden Fall der Kontrolle der Statik sein. Das heißt, nicht einfach nur auf dem Ellenbogen schauen, sondern die gesamte Statik kontrollieren. Zu Schmerzen in bestimmten körperlichen Bereichen, die ihren Ursprung wo ganz anders haben. Ein Beckenschiefstand, selbst eine Veränderung der Kiefermuskulatur, zum Beispiel durch eine veränderte Prothese, kann Reizungen in anderen Bereichen auslösen. Also als allererstes auch mal die Statik überprüfen. Gibt es zum Beispiel nach einer Entbindung Probleme mit dem Becken durch Beckenverfringungen? Gibt es durch einen Sturz, gerade jetzt in der Saison, das Skifahren ist hier im Alpenraum wieder ganz aktuell. Und jeder, der anfängt mit Fahren, hat mal einen kleineren oder größeren Sturz. Und das sind meistens banale Stürze, die keine größeren Beschwerden hervorrufen, weil man eben sehr weich fällt und abrollen kann. Das ist aber eines der sehr weit verbreiteten Phänomene, wo es zur Veränderung der Wirbelsäule kommen kann, zu sogenannten Verrenkungen. Und die sollte man statisch auf jeden Fall erkennen und korrigieren mit Chiropraxis, mit osteopathischen oder kraniosakralen Griffen, je nachdem, was man dort als wichtige Therapie ansetzt. Wenn man das dann hergestellt hat, geht es natürlich über verschiedene Bereiche weiter, wo man zum Beispiel äußerlich arbeiten kann. Es gibt Boxhorn-Kleesamen-Auflagen, die man aufsetzen kann. Teuto-Sog wird das genannt. Und dieses Boxhorn-Kleesamen-Pulver kann man äußerlich auflegen. Mhm. Da kann man direkte Packungen machen, auch über Nacht. Dasselbe gilt für Beinwellpräparate. Dieses Kytoplasma ist da bekannt. Auch da über Nacht eine feucht-warme Auflage machen, dass erstmal entzündliche Prozesse abgebaut werden und dass vor allen Dingen auch der Stoffwechsel aktiviert wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit Hilfe von sogenannten Querfriktionen arbeiten, wo man, auch wenn es ein wenig bei der Behandlung wehtut, die Muskulatur ausmassiert, damit eben diese Verkürzungen sich dort herauslösen. Also gibt es viele Methoden.
Da würde ich gerne noch mal einhaken, Herr Groß. Sie haben eben einen Begriffe genannt, die vielleicht uns allen nicht so geläufig sind. Erstmal die Osteopathie vielleicht ganz kurz erklären, wobei es sich da handelt, und die Chiropraktik vielleicht das mal so gegeneinander stellen. Was ist was?
Also die Chiropraktik arbeitet vereinfacht gesagt in der Richtung, dass man den bestimmten Bereich leicht überdehnt und dann einen, das ist ganz wichtig, sehr kurzen, aber schnellen Impuls setzt, ohne großen Kraftaufwand. Wichtig ist die Vorspannung dieses Bereiches, der Wirbelsäule zum Beispiel, und die Atemtechnik muss berücksichtigt werden. Also ein Impuls wird immer dann gesetzt, wenn man ausgeatmet hat und kurz vor der Wiedereinatmung steht. Die Osteopathie im Gegensatz arbeitet nicht so stark mit diesen Impulsen. Es gibt auch Mischtherapien, wo osteopathische und chiropraktische Griffe gemischt werden. Die Osteopathie arbeitet eher auf eine, man sagt, sanftere Methode, wobei, wenn die Chiropraxis richtig angewendet wird, auch als sanfte Methode anzusehen ist. Da geht es mehr auch über Dehnungen, über fasziale Strukturen, wo auch sogenannte Bindegewebsfaszien, also diese muskulären feinen Häute gegeneinander verschoben werden, freigemacht werden, vor allen Dingen dort in den Bereichen, wo Verklebungen sind, auch Vernarbungen können da eine Rolle spielen. Und die kraniosakralen Techniken, das ist eher eine, die sehr subtil arbeitet, so wie der Name das sagt, kranial, also das bezieht sich auf den Hinterkopfbereich und sakral auf das Kreuzbereich, und in einem ganz individuellen Rhythmus wird da versucht, diese Blockade aufzulösen.
Das sind sehr feine Bewegungen.
Sind sehr feine Bewegungstechniken, ja. Für den äußeren Betrachter manchmal gar nicht sichtbar. Der Patient spürt oft diese Veränderung auf einer sehr feinen, subtilen Art und Weise. Bei der Chiropraxis hat man relativ schnell eine spürbare Verbesserung, zum Beispiel bei Bewegungseinschränkungen. Also man muss als Behandler dann genau differenzieren, welche Störung liegt vor und welchen Griff wende ich an. Nicht jeder sanfte osteopathische Griff führt zum Erfolg. Da ist es manchmal hilfreich, auch einen chiropraktischen Griff zu setzen und dann bei der Freilösung dieser blockierten oder verklebten, zum Beispiel Gelenkfacetten oder Wirbelrotationen, ist es für den Patienten innerhalb kürzester Zeit spürbar. Also die Verbesserung, dass zum Beispiel eine Bewegung verstärkt ausgeführt werden kann, wieder, dass ein eingeklemmter Nerv, um das mal vereinfacht zu sagen, wieder frei wird und dass der Schmerz, in dem Fall, wie wir heute bei der Sendung sprechen, am Ellenbogen, sich am nächsten Tag schon um 60-70% verbessern kann.
Oh, das ist enorm. Was ich mich auch frage, das ist, wie sollte die Kombination sein zwischen manueller Therapie und Schmerztherapie? Weil man ist belastet durch den starken Schmerz, er zehrt ungemein, das Allgemeinbefinden ist beeinflusst. Doch wir neigen manchmal dazu, auch vielleicht zu lange Schmerzmittel zu nehmen oder umgekehrt wollen es eben nicht nehmen und züchten uns vielleicht ein Schmerzgedächtnis heran. Wie sollte da umgegangen werden, Herr Groß?
Das ist immer eine gewisse Gratwanderung. Das ist natürlich individuell verschieden, weil jeder Mensch mit Schmerz anders umgeht. Man weiß, Schmerz hat auch viele soziale Strukturen, die schon in der Kindheit zum Beispiel anerzogen werden oder die man übernimmt von elterlichen, von Vater, Mutter, was man als Kind sich abgeschaut hat. Generell ist es so, man sollte natürlich jetzt nicht zwingend sagen, ich mache jetzt Naturheilkunde und der Schmerz ist nicht wichtig. Der wird dann schon irgendwann weggehen, wenn alles andere geholfen hat. Der Schmerz muss im Auge des Behandlers bleiben. Es ist diese Gratwanderung, ja, wie weit kann ich auch den Patienten es zumuten, für die nächsten Tage oder vielleicht sogar Wochen einen Schmerz noch mehr oder weniger zu spüren. Aber aus meiner Erfahrung ist es so, sobald sich der Schmerz irgendwo verändert oder sich auch nur verschiebt, ist für den Betroffenen schon mal eine ganz positive Erfahrung potenziell angelegt. Er merkt, hier tut sich was. Es bleibt nicht nur in dieser Stagnation dieser letzten Wochen und Monate, sondern hier geht was voran. Hier wird was behandelt. Hier wird nicht nur einfach eine Schmerzunterdrückung gemacht, die einige Tage anhält und dann bin ich wieder in derselben Problematik drin, wie Sie auch erwähnt haben, das Schmerzgedächtnis. Man weiß ja heute, dass es im Gehirn dann nach einiger Zeit sogenannte Synapsen, Verknüpfungen gibt, die dann den Schmerz, man könnte fast sagen theoretisch, nachspielen. Selbst wenn die Ursache ausgeschalten ist, kann dieser Schmerz noch vorhanden sein. Diesen Faktor muss man auch berücksichtigen, man hat nicht ewig Zeit, aber sobald eine Behandlung ganzheitlich angesetzt wird, spürt, und das sind so meine Erfahrungen seit fast jetzt 20 Jahren Praxis, spürt der Patient, hier wird mir geholfen, hier geht jetzt was voran, hier tut sich was, hier verändert sich was. Er muss natürlich motiviert sein, dass er seine Präparate regelmäßig einnimmt, dass er auch vielleicht diesen Aufwand hat, wo man sagt, einen oder alle zwei Tage diese äußere Anwendung, diese Auflagen machen und dann geht dann schon was voran. Ja.
Ich freue mich auf das weitere Gespräch mit meinem heutigen Gast, dem Heilpraktiker und Spezialisten für Naturheilverfahren und ganzheitliche Medizin, Andreas Groß. Heute bekommen Sie in der Naturheilpraxis bei Radio Horeb wirkungsvolle Tipps an die Hand, Methoden aus der Naturheilkunde und manuellen Therapie, wie Sie Ihre schmerzhafte Erkrankung im Rücken- und Nackenbereich und ganz speziell Ihren Tennisarm und Golferellenbogen in den Griff bekommen. Mein Gast ist der Heilpraktiker Andreas Groß. Er verfügt über 20-jährige Berufserfahrung in eigener Praxis. Er ist Dozent an einer Heilpraktikerschule, also er bildet Heilpraktiker aus und er schult auch Apotheker im naturheilkundlichen Bereich. Frau Tillmann aus Berlin, Sie sind unsere erste Hörerin. Grüß Sie Gott.
Ja, guten Tag, Frau Wöhler, guten Tag, Herr Groß. Ich habe eine Frage. Ich habe vor 12 Jahren nacheinander beide Schultern durch einen Hausunfall verletzt, also erst die eine, dann die andere und bin praktisch nach all Ihren Beschreibungen ziemlich durchtherapiert mit starken Schmerzmitteln, die sich auch auf die Leber ausgewirkt haben. Und ich habe jetzt einfach die Frage, was ich tun kann in puncto Entsäuerung oder Stoffwechselbehandlung, weil ich auch immer wieder Schmerzen bekomme durch Belastungen, die nicht mal stark sein müssen. Und vielleicht kann ich wenigstens in dem Bereich noch vorbeugen. Ansonsten mache ich immer noch Osteopathie, aber ich bekomme es einfach nicht mehr weg.
Ja, grüß Gott, Frau Thielmann. Das ist natürlich jetzt ein schon etwas zurückliegendes Geschehen, wo vielleicht ja auch die ein oder anderen degenerativen Veränderungen auch schon eingetreten sind im Bereich der Schultern. Das Schultergelenk ist ja ein hochkomplexes System von Bandstrukturen und Muskelstrukturen. Und man spricht da auch von der sogenannten Rotatorenmanschette dieser Muskeln. Und wenn man sich vorstellt, dass die Schulter nur an einer einzigen Stelle mit dem knöchernen Skelett des Menschen verwachsen ist, nämlich vorn am Brustbein in Verbindung zu dem Schlüsselbein, dann wird einem schon klar, wie viel Struktur, Weichteilstruktur, muskuläre und Bandstruktur da drin ist. Und sobald es eben dann, wie Sie schicksalhaft leider erfahren mussten, durch eine Verletzung einige Strukturen so weit geschädigt haben, dass sie sich vielleicht nicht mehr in dem vorangegangenen Zustand regenerieren konnten, ist es nicht so einfach, eine absolute Schmerzfreiheit zu erreichen. Jetzt Bezug nehmend zu Ihrer Frage mit den Entsäuern, das Wichtigste ist, dass man natürlich die Konstitution einbaut, aber generell arbeitet man, wenn man versucht, das Gewebe zu entsäuern, einerseits über die Nieren und über das Lymphsystem, gleichzeitig auch die Entgiftungsleistung steigern. Gerade jetzt im Frühjahr ist es ja, wenn dann der Leberstoffwechsel aktiviert wird, oft für Menschen, die unter Schmerzsyndromen leiden, eine hervorragende Zeit, um den Stoffwechsel mal zu entlasten im Sinne eines Heilfastens. Da gibt es ja viele Methoden. Also da geht es nicht um Hungern, sondern um Reduzierung der Nahrung und Reduzierung aller im Stoffwechsel gebildeten Gifte. Und wenn man generell den Körper so vom Stoffwechsel her entlasten möchte, dass eben auch die Reizzustände in diesen Schmerzbereichen nachlassen, ist es wichtig, alle, sag jetzt mal, giftbildenden Organe, ganz speziell den Darm, auch zu entlasten. Da sollte man genau schauen, wo, abgesehen jetzt von den Schmerzen, habe ich noch meine Schwachstellen. Gibt es Überlastungen im Lymphsystem? Arbeiten die Nieren richtig? Ist die Entgiftung der Leber, also ist die Entgiftungsleistung optimal? Gibt es eventuell in anderen Bereichen noch Störungen? Sehr häufig findet man durchaus auch Störfelder im Bereich der Mandeln, der Zähne. Ja, und das sind so alles Faktoren, die man abklären sollte, bloß nach 12 Jahren. Also wenn jetzt jemand zu mir in die Praxis kommen würde mit diesem Krankheitsbild, Unfall nach 12 Jahren, sehr viele Behandlungen vielleicht schon bekommen und jetzt ist noch eine Restbelastung da, ja, man müsste die ganze Sache natürlich von vorn aufrollen und schauen, was ist gemacht worden, was hat geholfen, was hat nichts gebracht und vielleicht mit einem ganz anderen Ansatz nochmal drangehen über den Stoffwechsel. Nieren aktivieren, dann ein basisches Mittel nehmen, vielleicht Heilerde noch zur Giftbindung im Darm. Aber generell bei allen chronischen Schmerzerkrankungen, wo es auch nochmal um Heilungsprozesse geht, ist eben auch der Darm ein ganz wichtiges Zentralorgan, weil der Darm sehr viele Gifte bilden kann, die dann im Organismus aufgenommen werden und durchaus in, man sagt also, die Stelle des geringsten Widerstandes, ja, dort angeschwemmt werden können und über die Stoffwechselebene eine Reduzierung der Schmerzen verhindern kann.
Also gibt es homöopathische Mittel für die Nieren oder diese Entsäuerung?
Also es gibt in der Homöopathie Mittel, die durchaus auf den Nierenstoffwechsel einwirken. Die gibt es aber auch im phytotherapeutischen Bereich, das heißt also rein in der pflanzlichen Urtinktur. Also ich arbeite ganz gern mit Heilpflanzensäften, weil die einfach kalt ausgepresst sind, um das mal vereinfacht zu sagen, und einen sehr hohen komplementären Wirkstoffgehalt haben. Und diese Pflanzensäfte werden sehr gut vom Organismus aufgenommen. Und da gibt es eben speziell äußerlich zur Anwendung, Zinnkraut und Spitzwegerich kann man durchaus auch als Frischpflanzensaft äußerlich auftragen. Aber wenn es um Reinigung vom Stoffwechsel geht, ist die Kombination Brennnessel und Löwenzahn, Frischpflanzensaft, eine sehr tiefgreifende Methode, weil Brennnessel und eben auch Löwenzahn bekannt sind als entgiftend wirkende Pflanzen, blut- und lymphreinigende Pflanzen.
Ah ja, und das bekommt man auch
fertig. Die gibt es in Apotheken, ja, das sind diese Frischpflanzensäfte Schönenberger und war mehr auch in den Reformhäusern erhältlich, aber gibt es auch in Apotheken.
Und auch in gut sortierten Naturkostläden und auch Bioläden. Dankeschön für einen Anruf. Alles Gute für Sie weiterhin, Frau Tillmann. Aus Berlin war das. Ja, aus Westfalen, Frau Hackfort. Grüß Gott.
Grüß Gott und einen lieben Morgengruß an das liebe Team. eigentlich habe ich von der Groß schon bei der ersten Hörerin meine Fragen zu 90% beantwortet bekommen. Ich hatte auch eine Rotatoren-Manschettenruptur vor 20 Jahren, habe dann in den 20 Jahren zwei, dreimal eine Spritze ins Gelenk bekommen. Gehe auch regelmäßig alle 6 Wochen zum Osteopathen, einmal in der Woche zur Massage. Ich hatte nur seit 3 Tagen jetzt, ich würde es bezeichnen als Nervenschmerzen, und gebe ehrlich zu, ich habe dann gestern wieder 3 Voltaren genommen, aber mein Magen ist auch übersäuert, nicht ganz in Ordnung. Ich selbst habe jetzt gestern Abend, heute Morgen Pferdesalbe genommen und habe dadurch eine Linderung verspürt.
Mhm. Ja, diese Pferdesalbe oder der Pferdebalsam ist ja ganz bewährtes Mittel, nicht nur bei den Pferden, sondern bei den Menschen. Ich höre das hin und wieder mal auch von Patienten, die damit ganz gute Erfahrung haben. Im Grunde genommen ist kein großes Geheimnis dabei. Es verbessert einfach die Durchblutung. Es kommt dadurch zu einer Erwärmung. Demzufolge werden in diese schmerzhaften Bereiche auch Nährstoffe eingeschwemmt und gleichzeitig auch geschädigte Zellstrukturen abtransportiert. Bei allen diesen, ich sage jetzt mal, akuten Verschlimmerungen ist es natürlich wichtig, dass Sie sich gleich behandeln lassen, um eben die Bewegung aufrechtzuerhalten. Und gerade bei diesen Voltaren-Präparaten, die sind ja nun auch sehr umstritten aufgrund dieser großen Nebenwirkungen, ist es von äußerster Wichtigkeit, diese Präparate einzunehmen, wenn Sie etwas gegessen haben. Sonst kann es durchaus auch bei größeren Mengen gefährlich werden. Und Sie sind ja da schon in guten Händen, gerade im Bereich der Physiotherapie. Und auch wenn Sie Spritzen bekommen haben, da ist es eben wichtig zu schauen, was ist jetzt das akute Geschehen, und das lässt man gezielt behandeln.
Alles Gute für Sie, Frau Hackfort. Gottes reichen Segen, auf Wiederhören. Gute Besserung, ja. Aus Aschaffenburg, Frau Krone, grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Krone.
Ich bin Mutter von 3 kleinen Kindern, 6, 4 und 1,75, und habe seit Oktober, November 2011, also ein paar Monate jetzt her, einen ganz extrem entzündeten Tennisarm, Ellenbogen, der aufgekommen ist hauptsächlich durch extrem starke Gartenarbeit, durch die Rodung von unserem zukünftigen Baugrundstück, wo ich täglich wirklich eine Stunde schwer Antuja geschnitten habe, und kann mich natürlich nicht schonen durch die 3 kleinen Kinder. Und im schlimmsten Fall kannst du noch nicht mal die Spülmaschine ausräumen oder wickeln. So, ich habe bis jetzt manuelle Therapie, zum Glück kein Cortison gespritzt bekommen, war auch in der Röhre, weil geguckt worden ist, ist da noch was anderes verletzt. Also es ist wohl diese stark entzündete Sehnen am Sehnenkopf oder da am Ende. Und Tape, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Und habe jetzt am Freitag das erste Mal Stoßwellentherapie, die ja leider von den Krankenkassen nicht bezahlt wird, bekommen, als letzte Hoffnungsquelle meines Orthopäden. Was halten Sie von Stoßwellentherapie? Und
Herr Groß,
was
bitte.
Sie noch raten?
Also, Sie haben einen ganz großen Vorteil. Sie haben ein akutes Geschehen. Und akute Prozesse lassen sich diagnostisch vielleicht erfassen wie chronische Zustände, weil diese oft ja in ihrer Symptomatik schon verschoben wurden. Und akut heißt, der Körper ist auch in der Lage, jetzt sehr effektiv auf Behandlung zu reagieren. Wenn Sie bis jetzt keinen Erfolg hätten, also wenn Sie jetzt bei mir in der Praxis wären, ich würde wahrscheinlich so, wie Sie es beschreiben, wie ich jetzt aus der Entfernung das auch erspüren kann, würde ich neuraltherapeutisch die Sache angehen. Das heißt, ich würde mit einem Neuraltherapeutikum in Verbindung vielleicht mit einem anderen Komplexmittel eine gezielte Injektion setzen an dieses Schmerzzentrum. Das wäre das eine. Stoßwellentherapie kann funktionieren. Ich bin da zurückhaltend, einfach aufgrund der Rückmeldung von vielen Patienten. Ich hatte vor 2, vielleicht sogar 3 Jahren eine Patientin, die dort hervorragend drauf reagiert hat. Ich war selbst erstaunt, wie sie nach 6 Behandlungen schmerzfrei war. Allerdings kenne ich eben auch die andere Seite, ja, keine Verbesserung oder Chronifizierung. Das heißt, ab da war es dann chronisch.
Erklären Sie doch bitte, Herr Groß, noch für alle Hörer, wo setzt die Neuraltherapie an? Was wird da gespritzt? Wo wird es hingespritzt? Und die Stoßwellentherapie, wo setzt sie an? Was ist das eigentlich?
Also die Stoßwellentherapie von der genauen physikalischen Wirkung ist mir das auch nicht bekannt. Aber es geht eben um energetische Impulse, die in diesem Bereich gezielt auch platziert werden, sodass eben der Bereich der Sehnen- und Knochenansätze in der pathogenen Struktur verändert werden soll, also wo man versucht dann erstmal entzündliche Prozesse zu eliminieren, zu reduzieren und Heilungsprozesse einzuleiten. Die wirkliche genaue energetisch-physikalische Wirkung weiß ich jetzt auch nicht. Ich kenne das unter diesem Begriff, aber die Neuraltherapie ist eine doch hervorragende Möglichkeit. Vielleicht sollten Sie sich einen Heilpraktiker in ihrer Nähe suchen, der eben das anwendet, vielleicht beim Fachverband der Deutschen Heilpraktiker mal anrufen und nachfragen, wer ihnen empfohlen werden kann, ein erfolgreicher, bekannter Heilpraktiker, der eben Neuraltherapie einsetzt. Und diese Methode.
Oder auch viele Orthopäden oder auch Allgemeinärzte sind ausgebildet.
Genau. Die genauso, also die stehen da nicht hinterher. Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend vor allgemein Orthopäden, aber wenn eine Spezialisierung in diese Richtung ist, wo es nicht primär nur um Unterdrückung von Schmerzen geht mit Cortison, dann ist natürlich ein Orthopäde da auch genauso geeignet. Neuraltherapie, um das nochmal zu erklären, ist eine Methode, mit der man ein sogenanntes Neuraltherapeutikum, ich verwende eben Hevedolor, Prokain heißt das, von Hevert, das ist einfach ein Mittel, was erfolgreich eingesetzt wird von vielen, vielen Neuraltherapeuten. Und dort geht es um die gezielte Umflutung dieser Tendinosen, also diese Sehnen, Knochen, Haut, Reizungen. Was wichtig ist, auch im akuten Geschehen, dass man die Bewegungsfähigkeit aufrechterhält, indem man auch schon über die muskulären Ebenen arbeitet, zum Beispiel eben durch Physiotherapie, dass man Verhärtungen in der Muskulatur gleich ausmassiert. Die Halswirbelsäule würde ich auf jeden Fall anschauen. Eine Mama mit 3 Kindern kann man nur gratulieren. Aber
könnte man Prokain auch als ein Schmerzmittel bezeichnen? Oder was ist Prokain?
Prokain ist ein Mittel, was die Schmerzweiterleitung kurzzeitig unterbricht. Ähnlich vielleicht vergleichbar mit einem Präparat, was man aus der Dentalen, aus der Zahnmedizin kennt. Wenn ein Zahn gezogen wird, kommt es zu einer kurzen Narkotisierung dieser Nerven und nach kurzer Zeit setzt dann diese ganz normale Weiterleitung des Schmerzes wieder ein. Allerdings ist dann der geschädigte Zahn schon raus. So ähnlich ist Neuraltherapie zu betrachten. Es kommt zu einer kurzen neuralgischen, man könnte sagen lokal anästhetischen Wirkung. Dieses Prokain ist für den Körper weitgehend unproblematisch, weil es sehr schnell abgebaut wird vom Stoffwechsel, und es hat eben dann, nachdem sich dieses nervliche Reizpotenzial wieder aufbaut nach der Anästhesierung, eine Art regenerierende Wirkung, eine stärkere durchblutende Wirkung, Entzündungsfaktoren werden abgebaut und man hat, das ist der Vorteil, auch sehr schnell eine Rückmeldung, weil der Betroffene dann sehr schnell merkt, war ich jetzt als Behandler an der richtigen Stelle, denn es kommt relativ schnell nach der Injektion zu einer Verbesserung der Symptomatik. Und dann weiß man, ja, ich habe den Bereich erwischt oder ich war einen Zentimeter daneben und dann muss man das korrigieren.
Frau Krone. Ja, ich hatte noch eine Frage und zwar genau auf dieses mit dem Spritzen. Also zum einen mal hatte bei mir eine Schmerztherapie, indem ich einfach Ibuprofen 600 und 400, also insgesamt 1000 Milligramm pro Tag kurz vor Weihnachten geschluckt habe, überhaupt nicht angeschlagen. Also die Schmerzen, entweder wären sie noch unträglicher gewesen, das kann ich natürlich nicht wissen, aber sie wurden überhaupt nicht besser. Und bezüglich des Spritzens war jetzt halt die ganze Zeit so, dass auch mein Physiotherapeut genauso wie der Orthopäde gesagt haben, mein Gewebe wäre da so entzündet, dass wenn man da reinspritzt, das auch, weiß jetzt natürlich nicht, ob das nur das Cortison betrifft oder auch was anderes, wenn man da reinspritzt, könnte das auch einen Schuss nach hinten losgehen, eben weil das bei mir so stark entzündet ist.
Das ist von der Grundidee ist es schon richtig. Ein entzündetes Gewebe nimmt ja teilweise diese Wirkstoffe nicht auf. Und es ist also bei der Neuraltherapie wichtig, dass man diesen Bereich sozusagen umfluten. Also man kann nicht direkt an die Knochenhaut rangehen. Also man könnte es schon, aber es richtet sich immer nach dem jeweiligen Krankheitsbild. Es gibt Menschen, die haben ganz gute Erfahrungen mit homöopathischen Mitteln, Rus Toxicotendron, Bryonia, Midruta. Das sind so einige Mittel, die gegeben werden können, die eben gezielt auf Knochenhaut, auch auf Sehnenstrukturen einwirken. Es können bestimmte Kombinationen auch angewandt werden, dass man, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der Physiotherapeut gearbeitet hat, dass man stoffwechselaktivierende Massagen macht, wo einfach wirklich die Durchblutung gesteigert wird und dann gezielt Substanzen umflutet. Man kann mit Milchsäure in diesem Bereich hingehen, um einfach dieses übersäuerte Gewebepotenzial herabzupuffern. Also man arbeitet dort eigentlich schon sehr gezielt und erfolgreich. Es ist von größter Wichtigkeit eben, dass man therapeutisch genau erfasst, was nun wirklich los ist. Ja.
Frau Krone, dann hoffen wir jetzt, dass Sie mit den Empfehlungen weiterkommen. Wir wünschen Ihnen von Herzen gute, gute Besserung. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Aus der Pfalz hat uns eine Hörerin erreicht. Grüße Gott.
Grüß Gott. Ich habe genau diese Schmerzen auch im Nackenbereich, Schulterbereich, der Arm runter. Und ich war auch in der Röhre. Und der Arzt hat gemeint, naja, es wäre eine starke Arthrose. Und er würde mir ein empfehlen, das zu operieren mit einem Gelenk. Was ich jetzt kriege, sind Schmerztabletten, die Ibu-Ratiopharm und Terazepam. Die Schmerztabletten bringen nicht viel. Und naja, was soll ich jetzt machen? Könnte man hier eine Akupunktur empfehlen?
Ja, das kommt eben auch immer aufs Krankheitsgeschehen an. Natürlich kann man es empfehlen. Es richtet sich auch immer nach der individuellen Reaktionslage. Es gibt Menschen, die nach 2 Behandlungen schon eine spürbare Veränderung haben bei Akupunktur. Es gibt Menschen, die darauf sehr schlecht reagieren. Es richtet sich auch immer nach dem Therapeuten, was er für Fähigkeiten hat, ob er jetzt rein symptomatisch akupunktiert oder ob er traditionell chinesisch erstmal diagnostiziert, in welchen sogenannten Regelkreisen, wie sie in diesem Bereich der Medizin genannt wird, Störungen sind. Wenn Sie das so beschreiben, dass Sie auch ziehende Schmerzen im Arm haben und im Nacken und Schulter, dann kann es durchaus sein, dass der Ursprung im Bereich der Halswirbelsäule ist, dass man dort erstmal schaut. Abnutzung ist natürlich eines der am meisten abgegebenen Diagnosen. So unter dem Motto, man ist selber schuld, wenn man jetzt eine Abnutzung hat, da kann man nichts mehr machen. Und dann muss man halt operieren oder Spritzen geben. Aber selbst bei älteren Menschen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Regenerationsleistung immer noch sehr hoch ist. Man muss eben nur gezielt sanft arbeiten. Aber sanft heißt nicht, dass die Wirkung trotz der sanften pflanzlichen Wirkstoffe auch nicht tiefgreifend ist.
Ja, auch in der Röhre. Und die Abnutzung ist schon auch diagnostiziert.
Abnutzung heißt natürlich, dass man gewisse Strukturen, Knorpelstrukturen, Bandscheibenstrukturen im Bereich der Halswirbelsäule oder auch in den Gelenkstrukturen nicht regenerieren kann. Vereinfacht gesagt, was weg ist, ist weg. Aber hier geht es ja nicht nur um den Aufbau dieser abgenutzten Gewebestrukturen, sondern auch das Ganze von verschiedenen Ebenen zu betrachten. Kann man über die Halswirbelsäule eine Verbesserung erreichen? Kann man über diese Nackenmuskulatur Verbesserung erreichen, auch über die Schulter? Und das müsste man sozusagen, Ihr Krankheitsbild, so wie Sie es beschrieben haben, nicht nur vom Schmerz her behandeln, sondern vom gesamten konstitutionellen Geschehen auch Ihrer Persönlichkeit.
Dann bedanken wir uns auch ganz herzlich für Ihren Anruf. Alles Gute auch für Sie, Gottes reichen Segen. Ja, das wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Wir sind am Ende der Naturheilpraxis heute. Der Tennisarm, der Golferellenbogen. Wir haben gefragt, ob das neue Berufskrankheiten sind. Wir sind jetzt auf ganz komplexe Erkrankungen der Skelettmuskulatur, der Sehnen gestoßen, ausgehend von Rücken, aber auch von anderen inneren Organen. Die Zähne haben Sie unter anderem auch genannt, könnten so ein Störfeld sein. Herr Groß, zum Abschluss nochmal, wie kann man jetzt diese Erkrankungen, diese schmerzhaften Erkrankungen, wie zum Beispiel Tennisarm und Golferellenbogen, in den Griff bekommen oder das Schulterarmsyndrom?
Also von großer Wichtigkeit ist, dass wenn Schmerzen in diesem Bereich auftauchen, dass man das erstmal beobachtet, aber nicht zu lang. Manchmal verschwinden die Beschwerden durch eine akute Überlastung wieder von allein innerhalb von 1-2 Wochen. Man sollte versuchen, sich im Bereich der Naturheilkunde auch selber zu behandeln mit den ein oder anderen Präparaten, äußerliche Auflagen. Es gibt einige, schon erwähnt, dieses Boxhornseegläsamen, Beinwellpaste. Das sind so ganz kurze Möglichkeiten, die man selber machen kann. Wenn man merkt, dass es nicht besser wird, sollte man auf jeden Fall einen ganzheitlichen arbeitenden Orthopäden oder eben auch Heilpraktiker sich zur Hilfe holen in Verbindung mit physiotherapeutischen Behandlungen. Und das ist mir einfach ein Anliegen, auch eben mit der Naturheilkunde arbeiten. Man hat dort tiefgreifende Möglichkeiten. Und das Symptom auch immer, das sage ich ganz gern auch in meinen Sendungen, durchaus mal in einer stillen Minute als Wegweiser betrachten und sich auch überlegen, was könnte es sein, dass ich jetzt gerade diese Schmerzen habe, wovor schützt mich eventuell ein Schmerz, was vermeide ich damit, ist es eine Flucht vielleicht sogar in einen Schmerz oder erfordert es jetzt eine tiefere Auseinandersetzung mit meiner Persönlichkeit, also nicht einfach unterdrücken, sondern mit dem Menschen arbeiten, nicht mit dem Symptom, das betrifft sowohl jeden Behandler wie eben auch den Betroffenen dann selber.
Dankeschön, Herr Groß. Das war die Naturheilpraxis. Heute Tennisarm und Golferellenbogen, neue Berufskrankheiten. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, kein Problem, gehen Sie ins Internet auf horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung herunterladen. Vielleicht nehmen Sie auch schon längst unser Podcast-Angebot in Anspruch. Sie können sich einen CD-Mitschnitt bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Die Rufnummer in Immenstadt 08323 96 75 120. Die Rufnummer vom Radio Horeb CD-Dienst finden Sie auf der Rückseite unseres Programmfaltblattes. Sie finden sie aber auch im Internet auf horeb.org. Das ist auch ein Stichwort. Die CDs, liebe Hörerinnen und Hörer, die bekommen Sie grundsätzlich kostenlos. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, freuen uns aber über Ihre Spende, denn wir sind ein rein spendenfinanziertes, privates, christliches Radio. Der Hörerservice hält auch die Kontaktdaten für Sie bereit. Wenn Sie mit Herrn Groß Kontakt aufnehmen möchten, seine Homepage, das ist www.wiedergesundineinemwort.de. Infos finden Sie auch auf unserer Homepage horeb.org oder rufen Sie doch den Radio Horeb Hörerservice an, wenn Sie Fragen auch zum Empfang haben von Radio Horeb. Die Rufnummer 08323, das ist wieder die Vorwahl von Immenstadt und die Rufnummer 96 75 110. Mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 96 75 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.